Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Moin Jürgen Schulz!
Moin Karl, grüß dich.
So, ist eigentlich irgendwas geschehen seit dem letzten Duolog? War da irgendwas Besonderes? Ich weiß es nicht mehr.
Wann war der letzte Duolog?
Ich habe gerade nachgeguckt, 2016.
Nee, nicht ernsthaft.
4 Jahre. 4 Jahre jetzt.
Nein.
Doch.
4 Jahre.
4 Jahre ist es her.
Siehst du,
grausam. Nee, kann ich. Da braucht es grausam. Einen Virus, damit ich anfange, wirklich Videoprojekte zu machen und damit wir wieder mit unserem Duolog starten können. Ist das nicht krass?
Ja, das ist krass. Aber ich muss auch sagen, ich habe das in letzter Zeit öfters gedacht, weil ich von jetzt mehrere Artikel im Neues Leben Seminar, im Neues Leben Magazin vom Missionswerk Neues Leben veröffentlicht habe und dort immer wieder erwähnt habe, man kann unseren Duolog hören. Und seitdem kriege ich immer wieder mal so Feedbacks, dass Leute sagen, sie hören unseren Duolog und das ist, sie würden sich freuen, wenn wir wieder was Neues rausbringen. Von daher hatte ich auch so einen innerlichen Drang, wir müssen jetzt auch liefern mal wieder, wenn man schon anfängt, öffentlich Werbung dafür.
Alter, das machen wir jetzt.
Alles
wir
klar.
Starten jetzt wieder. Wir sind hier. Duolog ist wieder da. Revival.
Krisensitzung.
Krisensitzung. Wie geht's dir, Jürgen?
Gut soweit. Trotz Krise.
Du hustest nicht?
Nein, ich huste nicht, aber ich hatte 4 Kinder heute zu Hause, während meine Frau nochmal heute ins Büro musste.
Oh, das ist natürlich Krise. Das ist richtig so.
Das ist spannend. Das ist richtig spannend. Aber es ist gut. Ist gut. Ja. Tut ja auch gut. Ne? Also ich habe das so einen schönen Twitter-Perle gelesen. Falls niemand Twitter-Perlen kennt, ne, einfach mal googeln und gucken und das nicht jugendfrei einfach überlesen. Aber das jugendfrei ist ziemlich gut. Nämlich, was war das? Jetzt haben auch Väter mal die Zeit, mehr Zeit mit dem Einjährigen zu verbringen. Ach ja, ich kriege gerade gesagt, der ist schon 2.
so ungefähr. Hoffentlich ist das bei dir nicht. Ich weiß, Nein. Du bist viel zu Hause, von daher, das ist okay. Du hast ja nichts zu tun, bist ja nur Pastor. Von daher, ich weiß ja, wie das ist.
Genau, du weißt, wie das ist. Ne?
Wie das ist. Nein, ich meine, das Ganze mit Corona ist ja jetzt da. Das verändert vieles. Nicht nur, dass die Kinder zu Hause sind, sondern auch die Gemeindemitglieder sind zu Hause und nicht dort, wo sie am Sonntagmorgen idealerweise für uns wären, nämlich im Gottesdienst. Darüber wollen wir gleich reden.
Es sei denn, die Leute haben oder die Gemeinden haben die Gottesdienste doch noch gar nicht abgesagt. Ich meine, ich weiß, ihr habt sie abgesagt, aber es gibt ja doch einige, die noch nicht abgesagt haben.
Wir haben sie abgesagt. Wir waren, glaube ich, auch hier in der Region mit die Ersten, die das auch wirklich konsequent angekündigt haben. Ich weiß, dass du es nach ein bisschen Zögern dann doch auch abgesagt hattest, nachdem bei euch auch der Bescheid rauskam, wahrscheinlich vom Gesundheitsamt, dass Veranstaltungen abgesagt werden sollten ab einer gewissen Größe. Von daher, also unsere Gemeinden sind in einer gewissen Hinsicht jetzt in einem ungewohnten Zustand. Und darüber wollen wir reden. Wir wollen reden, was das mit uns macht, auch als Pastoren, was das für uns bedeutet. Und ich möchte aber zuerst eine Frage stellen, die mir so gerade gekommen ist, als wir so mit Humor angefangen haben. Es gibt ja verschiedene Arten, solche Krisen anzupacken. Eine Art ist es, das ist vielleicht, ich sag das mal so einfach frei heraus, vielleicht so die deutsche Art, man muss das mit Ernst. Das muss alles ernsthaft sein, weil wenn man nicht ernsthaft ist, dann bedeutet es, dass man die Situation nicht ernst nimmt. Die andere Reaktion ist eher das, was so bei den Briten oder vielen anderen auch nochmal los ist, wo die sagen, je ernster die Krise, umso tiefer muss der Humor sein. Wie gehst du damit um? Soll man sowas mit Humor anpacken oder muss man sowas mit Ernst anpacken?
Die Italiener haben uns das schön vorgemacht, aber unsere Nationalhymne ist nicht so gut. Falls du hast es wahrscheinlich gesehen, Karl, ne, dieses Video, das so ein bisschen viral ging, als sie da in ihren Häuserblocks stehen und gemeinsam über verschiedene Balkone ihre Nationalhymne trällern. Ja, nein, genau. Wir brauchen Humor. Wir brauchen unbedingt Humor. Wie sollen wir das Ganze denn ohne Humor hier auch vernünftig miteinander durchstehen? Wir brauchen auch eine Klarheit dabei. Ich glaube, so eine freudige Ernsthaftigkeit, das ist so ein bisschen, das ist eigentlich wie eine gute Hochzeit. Das versuche ich immer unseren Pärchen bei einer Hochzeit zu sagen. Es ist so, beides kommt zusammen. So eine freudige Ernsthaftigkeit. Auf der einen Seite bleiben wir voller Hoffnung und voller Perspektive. Das ist übrigens so eine Randbemerkung, glaube ich, mal so an all die Endzeit-Gedanken, die auch so manch einem Christen durch den Kopf gehen können. Wenn Hoffnung uns nicht mehr bestimmt, dann ist unsere Eschatologie irgendwie faul. Also von daher, das muss immer noch bleiben, dass wir hoffnungsvoll als Christen auch in solchen Phasen sind. Von daher auf jeden Fall Humor, auf jeden Fall Hoffnung, auf jeden Fall Perspektive. Was beschäftigt dich? Ich meine, du fängst schon so humorvoll an. Also da habe ich schon den Eindruck, dass dein schwarzer Humor jetzt gerade voll durchschlägt. So deine Hochsaison hat.
Eigentlich nicht so. Also ich versuche, den eigentlich im Zaum zu halten. Von daher bin ich froh, dass wir das vielleicht in diesem Rahmen ein bisschen rauslassen können. weil ich eben noch nicht so genau weiß. Also das, da kommen wir schon mitten ins Thema rein. Was ist ein guter Umgang damit? Also, ja. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich mache ja für unsere Gemeinde sehr öffentlich, weil das momentan noch nicht anders geht. Ich suche noch andere Möglichkeiten, wo man vielleicht solche Sachen auch für einen begrenzteren Rahmen machen kann. Aber solche Video-Updates. Und da versuche ich erstmal auch sehr nüchtern und sehr vernünftig an die Situation heranzugehen und das jetzt nicht irgendwie zu durchbrechen mit Humor. Wobei meine Gemeinde schon auch einiges aushalten muss in dem Bereich, wenn man meine Predigten hört oder mit mir so, vor allem im persönlichen Umgang. Aber ich versuche momentan da auch so eine richtige Stimme dafür zu finden. Und ich denke, momentan ist für mich eher noch so, dass ich sage, im öffentlichen Auftreten eher ein bisschen nüchterner, damit einfach da auch eine gewisse Ruhe auch da ist. Im Privaten vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr schwarzen Humor reinbringen, weil der trotzdem notwendig ist, das sehe ich genauso. Also man muss die Situation auch mit einem Lächeln irgendwo nehmen können, damit man sie überhaupt durchstehen kann. Und trotzdem muss man auch dann die richtigen Orte für alles finden. Also es geht hier auch um Leben und Tod, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, hier wird es für manche Menschen auch bedeuten, dass sie das nicht überstehen werden. Und das ist eben so schwierig, dass man da die richtige Balance findet, wann ist was angesagt. Ja. Also das ist so die Herausforderung dabei für mich.
Ja, das glaube ich auch. Und diese Balance, ich war in diesen Tagen jetzt hier bei uns im Paderborner Raum mit verschiedenen Pastoren auch im Gespräch, wie gehen die damit um in ihren jeweiligen Gemeindesituationen. Wir haben in der WhatsApp-Gruppe der Allianz hier vor Ort ein bisschen hin und her geschrieben. Und der Konsens, den ich aber irgendwie innerlich so empfunden oder in den Gesprächen, der Konsens, der ein Stück weit da war, war immer, was du sagst, die Menschen müssen auch ein Stück weit geschützt werden, wir haben diese Verantwortung gegenüber der Gemeinde. Das Paradoxe fand ich aber, und damit, ich meine, ist vielleicht auch eine gewisse These, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es paradox ist. Wenn man jetzt den Gottesdienst, es gab Gemeinden hier, die haben den Gottesdienst trotzdem stattfinden lassen. Und das Verrückte empfand ich dabei ist, ich glaube, dass gerade dann trotzdem die Senioren gekommen sind. Und dass die also eigentlich die Gefährdetsten sind unter den von dem Coronavirus, dass die trotzdem in die Gesellschaft gehen, während die, um mal den guten Virologen Drosten zu zitieren, der sagte, junge Leute U50, die werden nicht mehr als eine Erkältung haben, die bleiben dann zu Hause, weil sie dann doch alarmiert sind durch die Medien als solches. Und das war für mich irgendwie paradox, wo ich dachte, stopp, da muss ich als Pastor doch eigentlich reagieren und sagen, ich sage den Gottesdienst alleine schon deswegen ab, damit die so ein innerliches Pflichtbewusstsein haben, ich muss zum Gottesdienst, auf jeden Fall geschützt sind und nicht aus einem frommen Pflichtbewusstsein im Gottesdienst erscheinen und sich damit selbst gefährden. Wir als Gemeinde zum Beispiel sind U50 Leute. Wir haben ganz wenige, nur eine Handvoll Besucher, keine Mitglieder, die U50 sind. Und ich saß daneben und dachte, aus medizinischer Sicht ist es für uns nicht notwendig abzusagen. Aus medizinischer Sicht, aus Gesellschaftssicht, aus Gemeinwohlsicht sehr wohl. Und das hat uns bewogen, dann zu sagen, wir müssen absagen. Aber die Überschaubarkeit von dem, wie ich, wenn ich das so sehe, wie Mediziner sich ja auch dazu äußern, da hätten wir als Gemeinde gut Gottesdienst feiern können. Nur es wäre nicht kontrollierbar. Wir hätten halt diesem Gemeinwohlgedanken deutlich widersprochen. Und das war unser Beweggrund, dann trotzdem abzusagen. Aber da haben wir ganz unterschiedliche Gewichtungen. Manche Pastoren müssen, obwohl sie könnten, absagen, aus meiner Sicht.
Ja, okay, genau. Also, Gottesdienst verändert sich oder Gottesdienst findet plötzlich nicht mehr statt. Was steht jetzt für euch an? Also wie geht ihr jetzt damit um? Was sind deine Gedanken? Ich meine, du bist da vielleicht auch noch in einer anderen Situation als ich, weil du da wirklich viel stärker noch auch die Entscheidung für dich triffst oder treffen kannst mit viel größerer Freiheit vielleicht, das weiß ich nicht. Aber was sind so deine Pläne für die Zukunft jetzt? Und worauf stellst du dich ein? Das heißt, in was für einen Zeitraum denkst du gerade, wenn du über diese neuen Sachen nachdenkst?
Ich meine, fangen wir doch vielleicht mal einfach im Austausch auch an über diese, das sind ja verschiedene Aspekte, also worauf stelle ich mich ein auf lange Sicht, das ist ja mal die Frage, weil irgendwie, fangen wir damit mal an, mit dem Zeitrahmen. Also ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass mit dem 19. April, der oft jetzt in NRW genannt wird, das ist das Ende der unserer Osterferien und dass bis dahin erstmal die Kinder aus den Schulen raus sind. Und ab dem 20. April beginnt dann auch das neue Semester in NRW, sprich, da wurde auch der Semesterstart wurde verschoben und dergleichen. Aber ab dem 19., 20. April ist ja der Covid-19-Virus nicht auf einmal aus der Welt geschafft. Also da bin ich nochmal sehr gespannt und trage schon eine gewisse Skepsis in mir, was dann wirklich alles wieder passiert, was dann offen steht, wo sich dann auch ja, das normale Leben wieder auch in dem Sinne normalisieren kann. Denn das glaube ich nicht. Also da glaube ich einfach, dass wir uns deutlich stärker mit Einschränkungen darauf einstellen müssen, weil es eben auch darum geht, dass dieser Virus über das ganze Jahr gestreckt werden soll. Das ist das Ziel, was wir immer wieder auch in den Medien kommuniziert bekommen. Und deswegen stehe ich da und sage mir vom Zeitrahmen her, denke ich, in zwei Etappen. Die erste Etappe ist, wie leben wir jetzt als Gemeinde unser Gemeindeleben, wenn auch selbst Karfreitag und Ostern nicht gerade sehr, also sehr bedeutsame Tage ja für uns als Christen, wenn diese Feiertage nicht in der Gemeinschaft, in einer großen Gemeinschaft gefeiert werden sollen, wie gestalten wir dann unser Gemeindeleben? Das wäre so die, ist die Etappe 1. Etappe 2 ist, und da müssen wir halt auch immer wieder als Verantwortliche darauf reagieren, was wir auch von der politischen Seite auch kommuniziert bekommen. Wie gehen wir mit dem um, was dann nach dem 19. April ist, also sprich, wenn die Schule wieder losgeht. Aber das ist einfach zu früh an dieser Stelle jetzt schon zu sagen. Deswegen denke ich erstmal auf diesen zwei Ebenen. Ich weiß nicht, welche Fristen habt ihr da im Kopf oder werden euch in Niedersachsen kommuniziert?
Ich meine, es ist erstmal klar, der Schulausfall ist auch eben bis Ende der Osterferien erst einmal. Aber es sind eben ähnliche Gedanken, die ich da auch habe, weil ich eben auch das ist mir so gestern nochmal ganz bewusst geworden mit dieser flachen Kurve. Das bedeutet ja eben, dass es sich über einen langen Zeitraum ziehen wird und dass wir deshalb auch da schauen müssen, wie lange wird das alles gehen und was bedeutet das? Und weil wir eben, das ist glaube ich das, was sich die allerwenigsten bewusst machen, wir stehen ja noch ganz am Anfang. Das heißt, die Kurve marschiert erst jetzt und wir wissen noch gar nicht, ob wir es überhaupt schaffen, diese flache Kurve hinzubekommen oder nicht. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal, solange es geht, den aktuellen Zustand aufrechterhalten mit diesen ganzen Distanzierungen und alles, damit eben diese Kurve sich wirklich auch unten halten kann. Und dann, auf der anderen Seite ist ja klar, wir werden nicht verhindern, dass die Leute sich infizieren. Es ist eben nur die Frage, wie schnell und wie viel und wie überfordernd wird das für alle anderen. Und von daher, das ist eben so ein, ich kann es mir noch nicht vorstellen zu sagen, für 5 Monate sind die Gottesdienste weg. Das ist für mich irgendwie noch so weit weg, so distanziert. Wir haben jetzt erstmal gesagt, ja, für 3 Gottesdienste, wobei ich auch befürchte, dass wir eben Ostern, das wird sicherlich, also ist eine große Gefahr, dass das auch ausfallen wird für uns, weil das eben erst jetzt richtig marschiert. Aber wir haben von Anfang an direkt kommuniziert, erstmal mindestens 3 Sonntage lassen wir ausfallen und sodass da auch eine Perspektive der Planbarkeit auch ist für die Gemeindemitglieder und dass man da nicht immer von Sonntag zu Sonntag spekulieren muss, wird's jetzt oder wird's nicht. Und dann müssen wir weitersehen. Also das ist eben schwer einzuschätzen, wie genau das auch laufen wird.
Ja, ich habe mich jetzt erstmal drauf, gut, wir haben auch eine andere Gemeindesituation, wie du schon sagst, alleine von der Größe her. Wir haben uns jetzt erstmal gesagt, mir ging es jetzt erstmal um eine Stoßrichtung für diesen Sonntag. Da haben wir es auch erstmal einfach schlicht ausfallen lassen, ohne jetzt irgendwelche Alternativen anzubieten. Jetzt stehen wir im Gespräch, dass wir, und das ist meine Tendenz, erst einmal, mir ging es erstmal darum auch, da bin ich jetzt, das ist auch so ein Werkstattbericht. Das kann auch sein, dass sich das morgen nochmal gewisse andere Impulse da sind. Aber derzeit laufen die Gedanken bei mir darauf hinaus zu sagen, bis zum 19. regeln wir das über die Kleingruppen, die bei uns recht statisch sind. Nicht nur recht statisch, sondern die sind statisch. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Diese Dynamik, dass man offene Veranstaltungen hat, in der halt unkontrolliert auch Gäste dazukommen, die man zum Teil gar nicht kennt. Mhm. Wenn dann jemand käme und dann angenommen, wir hätten einen Fall von einer Erkrankung und dann muss ich sagen, ich hatte da Personen, die ich aber nicht kenne. Nee. Und ich kann ihnen auch nicht sagen, wer das war. Ich kann ihnen auch überhaupt nichts sagen. Ich habe kein Foto von denen, ich habe nichts von denen. Das kann bei uns auch immer wieder passieren, wie bei jeder anderen Gemeinde auch. Und und gleichzeitig ist uns aber, ich habe heute Morgen nochmal Rücksprache gehalten mit einem, oder heute im Laufe des Tages mit einem aus der Gemeinde, der mit mir im Leitungskreis sitzt, wo wir darüber schon sprachen, dass es auch einen sehr großen Schaden auf das Leben von uns als Gemeinde, aber auch eines jeden einzelnen Christen nimmt, wenn man eben das geistliche Leben ganz auf Null fährt. Das ist keine Option für Christen zu sagen, die geistliche Gemeinschaft auf Null zu fahren, weil das geistliche Leben zutiefst beeinflusst. Also die Gemeinschaft ist ein integraler Bestandteil des christlichen Lebens. Und deswegen ist da eine gewisse Spannung, die da ist, die ich sehe, dass die Politiker auf der einen Seite natürlich soziale Kontakte einschränken müssen in der Form, weil das Einzige ist, was wirklich derzeit den Virus verlangsamen kann. Und gleichzeitig stehen wir jetzt als Pastoren da und sind auch gefordert, eine gute Leitlinie unseren Gemeinden mit an die Hand zu geben. Wie gehen wir damit um, eben dass Gemeinschaft ein absolut integraler Bestandteil des christlichen Lebens ist und nicht einfach nur outsourced werden kann. Und das ist jetzt die Weisheit. Da gibt's für mich jetzt keine Schwarz-Weiß-Antwort. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber ich bin deswegen sehr stark am Überlegen, halt über diese Kleingruppen, die wir als Gemeinde dann für uns ganz stark, die wir immer wieder betont haben, aber dass wir da die Leute dann abholen und uns dort treffen.
Ich meine, das ist sicherlich auch, das ist auch bei mir so eine, die ganze so eine Spannung, die ich empfinde, wegen den Hauskreisen. Auf der einen Seite ist es eben eine überschaubare Gruppe, die halt eben statisch ist, wie du schon gesagt hast, überwiegend. Und wo wir da auch dadurch die Möglichkeit haben können, trotzdem dieses Gemeindeleben irgendwo auf einer Zellebene aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite sind auch das eben, es verhindert die soziale Distanzierung, wenn man sich trotzdem in diesen Gruppen trifft. Das heißt, auch darüber kann sich dann unbemerkt, vielleicht viel langsamer, das ist eben dann das Ziel, aber trotzdem die Infektion weiterverbreiten. Wenn man akzeptiert, dass die Infektion sowieso kommt und es wirklich nur ums Verlangsamen geht, dann ist vielleicht eben tatsächlich so eine Hauskreisstruktur als Alternative etwas, was wo man sagt, das nehmen wir in Kauf, das riskieren wir. Wenn man natürlich gewisse Sachen beachtet, also da muss klar sein, Risikogruppen sollten trotzdem versuchen, das zu meiden, oder man muss auch gewisse Hygienesachen beachten. All diese Punkte muss man im Blick haben. Wenn man sich nicht wohlfühlt, sollte man lieber nicht gehen. Vielleicht muss man auch darüber reden, ob man die Gruppengröße nochmal reduziert und sagt, hey, dann teilt euren Hauskreis zur Not nochmal und macht das in 2-5er-Gruppen maximal oder irgendwie sowas. Das sind so Gedanken, die ich habe. Und wo ich auch überlege, das wäre dann jetzt auch so meine Reaktion, auch generell auf das Thema geistliches Leben als Gemeinde, wirklich auch von mir aus die Inhalte auch zu liefern für solche Gruppen, die dann vielleicht auch erstmal sich ganz neu sortieren oder eben in kleinem Rahmen sind, das Bewährte ist weg, dass man eben über das Internet, über digitale Medien auch Inhalte liefert, gerade für diese Zeit, wo sie dann auch drüber nachdenken können, wo dann vielleicht auch sogar neue Kleingruppen entstehen können, die sagen, hey, wir wollen uns in dieser festen Gruppe treffen, wir wollen diese Zeit miteinander haben, aber wir haben keine Ahnung, mit welchen Inhalten wir das machen sollen. Und das, da sehe ich mich dann schon irgendwie momentan so tatsächlich als ein Content-Lieferant, Inhaltlieferant für die Gemeinde über die Videonachrichten, die ich aufnehme, wo wir durch Josua durchgehen oder ich jetzt angefangen habe, Botschaften aufzunehmen, die halt eben mit Josua vor allem im Blick sind, wo ich habe auch eben, zum Beispiel, ich habe eine Bibelstunde hier angefangen und da habe ich über fürs Johannesevangelium angefangen, halt Texte zu erarbeiten und dass ich das jetzt auch digitalisiere und das dann zur Verfügung stelle und so versuche halt eben solchen Content auch weiterzugeben. Und auf der anderen Seite ist mir so der Gedanke gekommen, ich habe heute mit einem anderen Pastor noch telefoniert, hier aus der Nachbargemeinde, und wo es dann darum ging, halt eben, ja, wie machen wir das vielleicht auch sogar mit Livestreams oder sowas, wo ich gesagt habe, hey, wenn du wissen willst, was alles möglich ist, dann geh mal auf YouTube und zu den Let's Playern, deren Livestreams. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte, wir können da vielleicht wirklich auch von denen lernen. Also die haben eine Community, die haben die Möglichkeit, die sitzen in ihren Buden zu Hause mit ihrem Studio und trotzdem haben sie Kontakt zu Tausenden von Leuten und die wissen, wie man das macht und dass man von denen lernt, dass man sagt, es gibt Systeme dafür, es gibt OBS, Open Broadcast System, wo man Livestreams quasi mit Videochat oder mit Chatprogrammen und anderen Sachen kombinieren kann, um dann auch ein Hin und Her zu haben. Es gibt Hangouts, Google Hangout, es gibt mittlerweile bei FaceTime auch Gruppenchats, Videochats, bei Skypes gibt's das auch, dass man auch diese Möglichkeiten tatsächlich nutzt und sagt, hey, wir müssen nicht aufeinander verzichten, wir können auch virtuelle Hauskreise einrichten, die sich nicht eben unbedingt vor Ort treffen müssen, wenn die Sorge da ist. In einer Videonachricht habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr Senioren habt, die sich nicht aus dem Haus trauen, aber die trotzdem Inhalte brauchen, kauft denen ein günstiges Tablet und richtet das denen ein, dass sie dann auch eben nur auf den Knopf drücken müssen und dann kriegen sie die Inhalte, die sie brauchen. Ob es nun bei Bibel TV ist oder ob es die eigenen Predigten sind in der Podcast-App oder Video, YouTube oder was auch immer. Man hat viel heute diese Möglichkeiten und da möchte ich einfach auch ermutigen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und das habe ich dem Pastor auch gesagt, weil ich denke, wenn wir diese Möglichkeiten lernen, jetzt zu nutzen, dann bleibt uns das vielleicht auch erhalten. Wir müssen das ja nicht alles wieder vergessen, wenn die Krise vorbei ist, sondern wir dürfen auch vielleicht die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, tatsächlich auch nutzen, um dann auch nach dieser Zeit weiter dran zu arbeiten. Also das sind so momentan die Gedanken, die ich dazu habe.
Ja, ich finde den Gedanken spannend, den du jetzt gerade geäußert hast, von was wir gewinnen. Also diese nicht nur in den Krisen halt auch die Chance zu sehen und drüber nachzudenken, was können wir als Gemeinden auch langfristig gewinnen. Also das eine, was du sagen würdest, ist zu sagen, wir kommen näher ran an die Menschen, indem wir halt auch die modernen, aber die ganz normalen technischen Möglichkeiten jetzt auch nutzen. Du hast ja aufgelistet, was halt an FaceTime und verschiedenen anderen Broadcast-Systemen dann auch mittlerweile möglich sind. Was sind noch andere Chancen, die du siehst inmitten dieser Krise?
Eine Chance, die ich auch sehe, ist eben ganz praktisch, unser Gemeindemotto lautet, weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben, und das muss sich auch immer wieder auch im Alltag bewähren. Und etwas, was wir versuchen hier vor Ort aufzubauen, ich weiß nicht, wie weit das bei euch in Paderborn anfängt jetzt, aber ist so ein Helfernetzwerk. Das heißt, einer aus der Gemeinde koordiniert das. Die Leute, die sagen, hey, ich bin jung, fit, mobil, wir sind in der Lage, unterwegs zu sein, wir sind nicht Risikogruppe, selbst wenn wir uns infizieren sollten, was wir natürlich nicht hoffen und nicht auch aufs Spiel setzen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es bei uns relativ entspannt ablaufen. Wir können denen helfen, wo das eben nicht der Fall ist. Das heißt, man kann zu den Nachbarn gehen, man kann aber auch zu Gemeindemitgliedern gehen. Ich habe da auch aufgerufen, wenn du Risikogruppe bist, dann melde dich. Oder wenn du sagst, ich schaff's jetzt einfach nicht rauszukommen, weil die Kinder zu Hause sind oder sowas, melde dich. Und wir haben Leute, die sagen, hey, ich möchte helfen. Da versuche ich jetzt gerade dafür auch zu werben, dass sich Leute dafür finden. Und das ist eine Chance. Ich sage immer so, unsere Gemeinde, die liegt ziemlich zentral bei uns im Ort. Und ich sage immer, unsere Gemeinde ist im Herzen des Ortes. Aber wie ist die Chance, dass unsere Gemeinde in das Herz des Ortes hineinkommt? Indem man auch wirklich spiegelt und signalisiert, hey, wir wollen helfen, wir wollen für andere da sein, wir wollen nicht nur auf uns selbst schauen. Und das ist eine Chance, die ich auch sehe. Auch hier, wo ich sage, wir trainieren die ganze Zeit als Gemeinde, jeden Sonntag für Sonntag in relativ entspannten Zeiten, was es bedeutet, Christ zu sein, damit wir dann in solchen Zeiten wie jetzt das auch wirklich umsetzen können. Und dass wir wissen, worauf wir achten können. Und dass wir hoffentlich dann das, was wir in den anderen Zeiten alles an guten Sachen hören, dass wir das jetzt tatsächlich auch in die Praxis umsetzen. Weil jetzt ist die Chance dafür da.
Also Barmherzigkeit praktisch ausgelebt, wenn man genau so möchte. Auch nochmal einfach ganz neu Nächstenliebe zu sehen, was bedeutet das als solches. Ne? Ja, eine Chance, die ich noch sehe, ist, die ich damit hineinnehmen würde. Vielleicht würde der eine oder andere auch eher als eine Herausforderung oder als so ein, zumindest die Chance, die ich sehe, ist, dass wir auch als jüngere Generation Verantwortung ganz neu auch hineinwachsen und auch bereit sind, die auch weiter zu tragen. Und mit Jüngeren meine ich, ey, du und ich, wir sind auch schon Mitte 30, also so jung sind wir auch schon nicht mehr. In der Hinsicht, da kann man auch schon die Mitte 20 und Ende 20-Jährigen dann auch noch so mit hineinnehmen, in diese Leitungsverantwortung stärker, diese Leitungsverantwortung auch zu übernehmen. Weil ich nehme, also ein Beispiel, das ich jetzt diesen Tagen gehört habe, veranschaulicht das für mich recht stark. Da ist nämlich ein Pastor in Ostdeutschland, der in der Landeskirche arbeitet, der eigentlich schon berufsunfähig ist, dessen Tochter kenne ich. Und sie sagte, der hört einfach nicht auf zu arbeiten, weil da niemand ist, der sich in den ländlichen Gebieten um die Gemeindearbeit kümmert. Und obwohl der eigentlich schon berufsunfähig geschrieben ist, ist der weiterhin am Arbeiten. Und sein Gesundheitszustand, der ist, also er ist absolut Risikogruppe und er und sie ist Ärztin und sie musste ihm absolut nahelegen, zurückzutreten und sich einfach unter selbst auferlegter Quarantäne zu begeben. Und da ging es mir noch einmal mehr durch den Kopf, dass ich dachte, wir müssen da dran als junge Generation, dass wir die, ganz einfach gesagt, alle, die Ü50 sind, müssten eigentlich imstande sein zu sagen, wir dürfen jetzt auch selber uns zurückziehen in einer selbst auferlegten Quarantäne und müssen uns keine Gedanken machen, dass in den Gemeinden, in den seelsorgerlichen Werken oder was auch immer alles dasteht, der Dienst wegbricht. Wir haben junge Leute, die auch mit hineinwachsen in diese Verantwortung und die auch bereit sind, diese Verantwortung zu tragen. Und das sehe ich als eine unglaubliche Chance, auch zu sagen, wir brauchen ein gutes Miteinander der verschiedenen Generationen und leben es auch und reden nicht nur darüber.
Das stimmt, das ist sicherlich ein guter Punkt und das ist zumindest eine Chance, die sich dadurch öffnet, dass andere auch in diese Lücken treten, die da entstehen vielleicht durch diejenigen, die da rausfallen. Also das sind auch Möglichkeiten, die auf jeden Fall, wo man hoffen kann, dass vielleicht tatsächlich etwas Gutes daraus entsteht. Man liegt auch zum Teil auch an uns als Pastoren, als Multiplikatoren, ob wir das schaffen, die dann auch mit hineinzunehmen. Ich weiß, dass mir das manchmal sehr schwer fällt, weil ich immer sehr stark auf das schaue, was ich selber auch machen kann. Also dass ich da sehr fokussiert bin auf meine eigenen Sachen. Aber das wäre vielleicht wirklich auch so ein Blick dafür, zu sagen, hey, andere mit dranzunehmen und denen auch eine Bewährung und eine Möglichkeit zu geben, sich da hineinzuarbeiten und zu entdecken, dass sie das auch können und dass sie auch Gaben und Fähigkeiten haben und dass es auch Spaß machen kann, diese Verantwortung zu übernehmen und für andere da zu sein.
Und noch einen Schritt weiter würde ich sogar gehen und sagen, diesen Blick eben über den Tellerrand, das, was ich persönlich davon habe, zu weiten und zu sagen, die Gemeinde Gottes als solches braucht das. Dass wir brauchen diese Perspektive zu sagen, die nächste Generation tritt hinein. Also wenn wir uns anschauen, wie viele pastorale Stellen frei werden, auch in Zukunft, das ist eine unglaubliche Chance zu sagen, es ist eine sehr wertvolle Aufgabe, es ist eine schöne Aufgabe und es ist eben nicht nur, gerade jetzt, wenn wir von Solidarität reden, es dreht sich eben nicht nur um mich und was ich kann, sondern ich stelle mich in diese Solidarität, auch die Solidarität des Evangeliums. Und das wäre so der Schritt, den ich mir an dieser Stelle dann auch wünsche für uns als Christen und auch als Gemeinden. Also ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance, auch neu die Prioritäten als solches vor Augen zu haben. Was ist für uns als Gemeinde essentiell? Was gehört unbedingt dazu? Worauf können wir verzichten? Und welche Bereiche sind tatsächlich dann auch nochmal biblisch, theologisch reflektiert, Bereiche, an denen wir uns absolut festklammern? Und das sehe ich als eine Chance der Klarheit. Also es hilft uns auch unter diesem gewissen Druck, der dann auch entsteht, nochmal eine Klarheit für uns als Gemeinde zu gewinnen. Gegebenenfalls auch, dass wir als Pastoren erkennen, da müssen wir in Zukunft nochmal dran. Dass wir auch jetzt merken, wo eben Unklarheit ist, dass wir das in Zukunft nochmal klarer kriegen.
Okay, wir sind jetzt fast bei der halben Stunde, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen es diesmal ein bisschen kürzer machen. Aber dafür vielleicht öfter als alle 4 Jahre. Eine letzte Frage noch. Im Zuge der ganzen Absagen der Gottesdienste taucht immer wieder bei manchen so auch der Gedanke auf, ist das nicht auch ein Zeichen von mangelndem Gottvertrauen, dass wir nicht einfach trotzdem den Mut haben, uns zu versammeln und zu sagen, Gott wird das schon alles in der Hand haben, der wird auch auf uns Acht geben. Weiß nicht, hast du mangelndes Gottvertrauen, weil du deine Gottesdienste abgesagt hast, Jürgen?
Also ich nehme normalerweise auch ein Boot, wenn ich das Wasser überqueren möchte. Also
du läufst nicht drüber?
Nein, ich laufe nicht drüber. Also ich meine, unser Padersee ist nicht so tief, aber trotzdem, wenn ich, also ich verstehe den Gedanken und ich sehe das auch, weil es mir auch in diesen ganzen Gesprächen natürlich schon begegnet ist, dass Leute auch sagen, gerade jetzt brauchen wir die Gemeinschaft, gerade jetzt wird Gottes Geist uns zusammenhalten und wird uns stärken und so weiter. Und wo ich sage, ja, aber Wunder waren schon immer ungewöhnlich, wenn es um Wunder geht als solches. Also Wunder sind Wunder, weil sie eben nicht die Norm sind oder der standardmäßige Sache. Und das Buch der Sprüche macht nur Sinn, weil es eine Kategorie von Weisheit und Dummheit gibt. Und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich fürchte Gott und treffe weise Entscheidungen. Dass Gott immer noch in all meiner Begrenztheit dann auch meine Unvollkommenheit lenkt und leitet und auch krumme Linien gerade schreiben kann, das ist Gott sei Dank seiner Gnade einfach zu verdanken. Aber letzten Endes lerne ich immer wieder vom Buch der Sprüche, es gibt ganz viele Entscheidungen, die einfach dumm sind. Die müssen noch nicht mal Sünde direkt sein, aber die können unglaublich dumm sein als solches. Und deswegen ist das für mich so ein Punkt, dass ich sage, die Bibel lebt davon, dass ich nahe bei Gott bin, als Mensch, als Pastor, als jeder Mensch ist dazu eingeladen. Auch gerade diese Krise ist ja so eine Chance, Menschen wieder ganz neu dazu einzuladen, nahe bei Gott zu sein und eine Perspektive im Leben und Sterben zu gewinnen. Das ist eine unglaubliche Chance auch für die Gespräche heute mit Menschen in unserer Gesellschaft. Aber gleichzeitig sage ich mir auch, nahe bei Gott zu sein, schließt da nicht aus, dass ich sage, jetzt muss auf Gedeih und Verderb alles so, wie wir es immer gehandhabt haben, weiterlaufen. Also da glaube ich, dass wir einfach kreativ überlegen können, auch eine gesunde Theologie brauchen, was ist jetzt auch wirklich eine gute Alternative, wenn wir uns eben nicht in der großen Gruppe als solches treffen. Da gibt es gute Alternativen. Und da glaube ich schon, dass wir auch mehr wagen können als einfach nur und mehr wagen sollten, als einfach nur zu broadcasten und unsere Gottesdienste rauszuhauen. Wenn dann die Gemeinschaft komplett hinten rüberfällt, dann fehlt, wie ich es eingangs schon sagte, ein absoluter integraler Bestandteil der christlichen Gemeinschaft. Das ist meine Überzeugung. Da müssen wir überlegen, wie. Und das würde ich nicht als mangelndes Gottvertrauen sehen. Außer, Karl, ey, ich lasse mich von dir da gerne eines Besseren belehren.
Nee, das keine Sorge, das wirst du nicht, weil ich das so ähnlich sehe. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Und ich habe für mich da mal so formuliert, wie schützt uns Gott in dieser Situation? Natürlich kann er uns auch übernatürlich schützen, aber er schützt uns dann, das ist meine Überzeugung, übernatürlich, wenn wir nicht anders können oder wenn wir es einfach nicht besser wissen. Das heißt, Gott macht sehr viel von dem abhängig, was wir wie unser Stand ist, unser Wissensstand, unsere Situation, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten. Und er wird uns übernatürlich helfen, oder zumindest hatte die Macht und die Möglichkeit dazu, wenn die Situation das erfordert und wenn wir einfach da auch an unsere Grenzen kommen und so weiter. Aber er schützt uns auch, indem er uns einen Verstand gegeben hat. Und das ist so die andere Sicht, dass solange wir in einem Bereich unterwegs sind, wo wir Sachen verstehen können, wo wir sie einsortieren können, wo wir sie bewerten können, dann ist es auch unsere Verantwortung, auf dieser Grundlage tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Und mein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, das fand ich sehr interessant, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber man kann es mit hineinnehmen. Das ist ja auch im Alten Testament, und das ist ja dein Bereich, da müsstest du mich besser aufklären, dass es ja auch im Alten Testament Vorkehrungen gab für Leute, die halt eben krank waren, die ansteckende Krankheiten hatten, und dass man dort sehr auch sehr bewusst gehandelt hat, indem man zum Beispiel Quarantäne für sie verhängt hat und da eine soziale Isolation durchgeführt hat, weil man sich bewusst war, auch wenn man nicht wusste, wie das funktioniert, aber man war sich bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt, dass der eine an den anderen etwas weitergibt. Und das war eben bei dem ganzen Thema mit Hautausschlag und anderen Sachen, Aussatz, war das eben eine Vorkehrung, die Gott getroffen hat, um auch einen Schutz für sein Volk aufzustellen. Und auf der anderen Seite war auch immer die Kirche schon eine Kirche, die durch die Kirchengeschichte hindurch sehr flexibel und anpassungsfähig gewesen ist. Und das macht die Stärke der Kirche aus, dass sie eben nicht auf schöne Häuser angewiesen ist und auf große Versammlungen. Also wenn ich mir den Römerbrief angucke, wie dort die Kirche in Rom bestand aus vielen kleinen Hauskirchen, eben nicht einer großen Versammlung, sondern wahrscheinlich eben vielen kleinen Hauskirchen, verteilt über ganz Rom und vielleicht auch in den ganzen Verfolgungssituationen dann auch bewusst große Versammlungen vermieden worden sind. Also das heißt, da war schon immer auch eine Reaktion, was ist möglich, was ist weise und was ist nicht möglich und was wäre doof. Und das, denke ich, ist eben bis heute auch so, dass wir als Gemeinde wissen, es kommt, Gemeinde macht nicht aus, dass wir uns sonntags morgen in einem großen Saal treffen, auch wenn das schön ist, sondern Gemeinde macht andere Sachen aus, nämlich die trotzdem natürlich irgendwo sich begegnen, trotzdem Möglichkeiten haben, aber auch vielleicht in anderen Formen, die wir vielleicht vergessen haben, weil wir in einem solchen luxuriösen Umfeld sind, dass wir normalerweise die Möglichkeit haben, uns in großen Gruppen zu treffen. Und vielleicht müssen wir auch das wieder entdecken, was wir als Kirchen verloren haben, zumindest hier im Westen in unserer Situation, was es aber schon immer wieder auch mal gegeben hat.
Und ich glaube, damit sprichst du auch etwas an, was wir jetzt gar nicht in diesem Zeitrahmen erörtert haben. Aber genau das nochmal sich neu vor Augen zu führen, denn ich glaube, dass da viel Unklarheit ist. Was macht Gemeinde im Kern aus? Das ist, was mich in diesen Zeiten nochmal stärker auch bewegt, weil ich glaube, dass wir manches Mal, das ist ja so zum Abschluss eher nochmal so ein gewisser kritischer Gedanke, ich glaube, dass wir so manches Mal uns in eine Schiene drängen lassen, auch in solchen Krisenzeiten, dass wir sagen, Hauptsache der Gottesdienst als solches, ich kann ihn live mitverfolgen im online, hat seinen Wert. Und gleichzeitig, wenn es dabei bleibt, dass ich einfach da für meine Gemeindemitglieder diesen Gottesdienst broadcaste und das war's, dann ist zu wenig für mich da hinten bei rumgekommen persönlich. Da bin ich halt in der Hinsicht dran nochmal und da will ich auch schauen, dass ich nochmal in den nächsten Tagen etwas bei uns auf der Gemeinde-Homepage nochmal dazu veröffentliche, weil diese Frage mich als, wir hatten vor kurzem ein Seminar, das heißt vor kurzem, aber letztes Jahr im November in der Gemeinde bei uns ein Seminar zu diesem Thema, was macht Gemeinde aus? Und dann nochmal ein paar Charakteristika zusammenzustellen, was so grundsätzliche Elemente sind, die mit dabei sein sollten, weil vieles können wir tatsächlich verzichten. Also wie du es sagst, große Räume sind nicht der entscheidende Faktor. Ob es den Kaffee nachher gibt, ist nicht der entscheidende Faktor. Und ob das Schlagzeug da steht, ist nicht der entscheidende Faktor. Es gibt andere Elemente, die gehen tiefer und die müssen wir wieder neu uns bewusst werden, denn dann kann auch ein ganz, ganz einfacher Gottesdienst, der vielleicht auch für manch einen, der sehr verwöhnt ist von einer Qualität des Gottesdienstes, auch dann überrascht sein und dass man dann auch sagen muss, wir müssen uns neu ausrichten.
Gut, Jürgen. So, unsere halbe Stunde ist rum. Du hast auch noch andere Sachen zu tun. Ich habe andere Sachen zu tun. Alltag geht trotzdem irgendwo weiter. Aber das war jetzt mal schön. Gut, dass wir die Zeit gefunden haben und vielleicht können wir das nächste Woche wiederholen, dass wir einfach da uns immer wieder so ein bisschen am Updaten halten und auch die anderen so mit in Ideen mit reinnehmen, die sich bei uns so auftun, dass wir eben nicht alle alleine unterwegs sind, sondern dass wir da auch voneinander profitieren können. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Jürgen?
Es hat Spaß gemacht, Karl, dich mal wiederzusehen und ich freue mich einfach, dass du Duolog wieder aufgelebt ist.
Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ich sage auf jeden Fall auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal in 4 Jahren.
Bis dann.
Ciao. Ciao.